Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Heute Morgen wollen wir im Gottesdienst bereits so ein bisschen einen Blick vorauswerfen, was die Kids und Teenager dieses Jahr auf dem Vizela erwartet. Und das Schöne an so Bibelgeschichten ist, also einerseits die ganzen Kids, die es betrifft, die sind jetzt eigentlich größtenteils im Kindergottesdienst, von daher, die werden jetzt gar nicht groß gespoilert. Aber das Schöne bei Bibelgeschichten generell ist, man kann eigentlich gar nicht so richtig spoilern, weil in ganz groben Zügen kennt man so ein bisschen die ganz großen Geschichten der Bibel, vor allem die Kids. Und häufig merkt man trotzdem, und manchmal gerade mit ein paar Jahren Abstand, wenn man diese Stellen sich nochmal genauer anschaut, wenn man nochmal genauer in diese großen Geschichten reinschaut, dann merkt man, da gibt es immer noch und viel mehr. Man kommt irgendwie nie richtig an den Punkt, wo man sagt, so, ah ja, jetzt habe ich irgendwie alles verstanden, jetzt ist mir alles klar, jetzt habe ich die Geschichte durch und die brauche ich mir jetzt nimmer anzuschauen. Und das finde ich, ich lese viel, ist im Vergleich zu allen anderen Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, ein riesiger Unterschied von der Bibel. Die Bibel geht immer noch tiefer, es geht immer noch weiter. Und die Geschichten haben immer noch mehr mit meinem persönlichen Leben zu tun und sie bleiben aktuell, obwohl sie schon tausende Jahre auf dem Buckel haben. Und sie verändern mein Leben und sie verändern meinen Horizont, wie ich auf die Welt und auf mein Leben blicke. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Wirkkraft und so genauso ging es mir, als ich die Geschichte heute vorbereitet habe. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit hinein. Ich nehme euch nochmal kurz mit hinein in die gesamte Josefsgeschichte. Es wird gar nicht so lange dauern. Und wir machen mal richtig Bibelarbeit. Wir schauen richtig uns mal die Texte an. Wir gehen da einmal komplett durch, damit ihr eine Ahnung habt. Falls eure Kinder euch fragen, dann könnt ihr sagen, ja klar, Josef kenne ich aus dem FF. Könnte ich dir in 15 Minuten alles sagen, worum es geht. Viele erinnern sich von euch bestimmt so ein bisschen an einzelne Stationen. Aber wir wollen heute mal so ein bisschen den Gesamtblick drauf machen. Bevor wir starten, würde ich dafür noch gerne beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du in der Bibel, in deinem Wort uns mit hineinnimmst in eine Reise durch Lebensgeschichten, in eine Reise aber auch durch unser Leben. Und ich will dich bitten, dass du uns jetzt in der Predigt berührst, dass du unsere Ohren öffnest für dein Wort, dass du das Reden segnest und dass du uns Verstehen schenkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und wir starten mit Josefs Geschichte. Muss ich zu dir pointen oder dahin? Ist egal. Ja. Und eigentlich, bevor man so richtig mit Josefs Geschichte starten kann, muss man erstmal einen Schritt zurückgehen. Aufmerksame Predigthörer denken sich so, oh, jetzt fängt man ganz am Anfang an. Nee, wir fangen bei Abraham erst an. Gottes Eingreifen in die Weltgeschichte. Er sucht sich einen Menschen aus, Abraham, und anhand seiner Familiengeschichte sollen alle Völker, alle Menschen auf der Welt sehen, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Ich ziehe mit dir und ich lasse dich nicht allein. Ich schließe mit dir einen Bund, ein Bündnis, das über 4500 Jahre bestehen wird, bis heute. Und Abraham bekommt zwei Söhne, Ismael von Hagar, der Dienerin von Sarah, und dann Isaak, der geliebte Sohn, der von seiner Frau Sarah kommt. Und mit Isaak, obwohl er der Zweitgeborene ist und obwohl das so ein bisschen in der Gesellschaft damals dann nicht so ganz der Wichtige ist, mit ihm geht's weiter. Obwohl Zweitgeborener ist er die Hauptrolle, weil er ist die Erfüllung der Prophezeiung von Gott, dass Sarah schwanger werden wird. Er ist der Beweis dafür, Gott hält sein Versprechen. Und Isaak hat zwei Söhne, Esau und Jakob. Und erneut, der Jüngere spielt die Hauptrolle, wenn auch diesmal durch ein bisschen Ergaunerung, das Erstgeburtsrecht, das Segen Gottes. Er schnappt sich so ein bisschen, er ergreift und er nimmt sich die Hauptrolle. Und weil er damit aber ein ziemliches Familienchaos hinterlassen hat, muss er erstmal einige Jahre dann fliehen. Er flieht zu seinem Onkel Laban und oh Wunder, Gott führt alles genauso, dass es passt. Denn bei Laban lernt Jakob die Liebe seines Lebens kennen, Rahel. Und die Möglichkeit, für die Möglichkeit, Rahel heiraten zu dürfen, muss Jakob allerdings erstmal ein bisschen schuften. 7 Jahre lang arbeiten, aber dann endlich die Hochzeit. Und er heiratet aus Versehen Rahels Schwester Lea. Na, Anfängerfehler, könnte man jetzt sagen. Gut, passiert den Besten, dass man bei der Hochzeit aus Versehen die Braut verwechselt. Gut, dass Josi heute Morgen nicht da ist. Aber hey, was man nicht alles für die Liebe macht, deswegen Laban, der sagt, ich bin ja jetzt dein Schwiegervater, ich gebe dir auch noch die Frau, die du eigentlich haben wolltest, mit drauf, die Rahel, aber dafür müsstest du natürlich nochmal 7 Jahre, ja, okay, macht man, ist irgendwie ein komisches Verhältnis von denen, aber hey, 7 weitere Jahre und außerdem noch je Frau eine Magd, Silpa und Bilha. Dann kommt der Umzug, es geht zurück in Jakobs Heimat, ein klärendes Gespräch mit dem überraschend einsichtigen und versöhnlichen Esau. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen richtig los mit dem Kinderkriegen. 6 Kinder kommen von Lea, 2 von ihrer Magd Silpa, 2 von Rahels Magd Bilha und 2 wunderbare, ultratolle Kinder von der Liebe seines Lebens, Rahel. Nämlich unser Josef und der kleine Benjamin. Ein Vater, 4 Mütter, 12 Kinder, XXL-Abenteuer-Großfamilie hätte nicht ein besser vorprogrammiertes Drama liefern können. Und, oh Wunder, oh Wunder, natürlich kommt es zum Streit. Und unser Josef, der ist mittendrin. Denn er ist so ein bisschen das Lieblingskind. Und das lässt der Vater die anderen auch gewollt oder ungewollt richtig spüren. Josef, der mit den neuen, mit den tollsten Klamotten. Josef, der immer die besten Aufgaben oder die am wenigsten schlimmsten Aufgaben im Haushalt und im Hof machen musste. Josef hier, Josef da. Und Josef selbst, der hat es vielleicht gar nicht so arg wahrgenommen. Das tun Lieblingskinder ja selten. Er ist ein Träumer, im wahrsten Sinne des Wortes. Er träumt viel und erzählt der Familie dann immer am Essenstisch, was er wieder Krasses geträumt hat. Von irgendwelchen Weizengaben und er ist die schönste von allen Weizengaben und sie verneigen sich. Und von Sternen, die das auch alle machen. Also so ein bisschen, er hat entweder viel Selbstbewusstsein oder er ist da nicht sehr reflektiert. Und natürlich kommt es, wie es kommen müsste, bei so vielen Brüdern, denen wird es irgendwann zu bunt. Die denken sich, der muss weg. Das hält ja keiner aus mit dem. Und als sie eines Tages draußen die Herden ihres Vaters hüten und Josef ihnen mit seinem schicken neuen Mantel das die Mittagsstullen bringen soll, da sehen sie ihre Chance. Heute. Hier und jetzt können wir dieses Problemkind beseitigen. So reden wir nicht über die Jungscherkinder oder so. Aber Ruben, der Älteste von den Brüdern, der hat damit ein Problem, weil er wusste, das in der Nähe ein Brunnen ist. Und er dachte sich, das können wir nicht machen. Und deswegen hat er sich gedacht, hey Leute, lasst uns den einfach nur in den Brunnen werfen. Er wusste nämlich so ein bisschen, dieser Brunnen, der ist nicht ganz so tief. Wenn er da runterfällt, der wird sich schon nicht so arg verletzen. Da drüben ist ein Brunnen, lasst ihn uns doch da reinwerfen. Und er hatte nämlich sich eine Idee überlegt, wenn die anderen dann die Herden zurückführen, dann bleibe ich noch ein bisschen da. Und dann nehme ich ein Seil und dann hole ich den Josef wieder raus und dann schicke ich ihn heim und dann ist alles wieder okay. Dann ist die Gefahr nochmal abgewendet. Soweit der Plan. Josef kommt, die Brüder schnappen ihn sich und bringen ihn zum Brunnen, werfen ihn hinein. Ehe Josef wirklich begreifen konnte, was da vor sich ging, saß er schon in diesem dunklen Loch. Und für ihn war das sicher furchtbar. Um ihn herum diese feuchten Brunnenwände, diese Brunnenöffnung irgendwo außerhalb seiner Reichweite, wo noch ein bisschen Licht reinkommt, unangenehm. Er schrie wahrscheinlich um Hilfe zu seinen Brüdern. Die saßen oben und haben mittlerweile ganz entspannt ihr Mittagessen, was Josef ihnen ja gerade gebracht hat, gegessen. Wahrscheinlich waren sie sogar ein bisschen, jetzt wo ihre Eifersucht gestillt war, ein bisschen zufrieden mit sich selbst und hatten so ein bisschen Spaß daran, dass Josef jetzt da unten in diesem Brunnen vor sich hin zappeln muss. Vielleicht, wenn ihr jüngere Geschwister habt und auch mal jünger wart, kennt ihr das. Also nicht mit dem Brunnen hoffentlich. Aber das Schöne an Bibelgeschichten ist ja oft, weil wir zum Beispiel jetzt von Rubens Vorhaben wissen, dass er Josef retten wird, wissen wir schon, ja, das ist jetzt dumm gelaufen, aber Gott hat ja alles unter Kontrolle. Durch Ruben wird Gott Josef retten. Aber es kommt anders als gedacht. Am Horizont erscheinen Männer und kommen vorbei. Eine Handelskarawane auf der Durchreise. Und Judah, ein cleverer, ein guter Geschäftsmann, denkt sich so, hey, Brüder, was bringt es uns eigentlich, wenn wir jetzt Josef töten? Dann wären wir ja voll Schuld dran, auch wenn er jetzt da in diesem Brunnen stirbt, das trifft ja trotzdem uns. Wie wäre es denn, wenn wir ihn als Sklaven verkaufen? Ist das nicht eine tolle Idee? Weil dann machen wir damit noch Gewinn und wir sind nicht für seinen Tod verantwortlich. Leute, machen wir, oder? Und alle sagen sich, ja, lass machen. Also holen sie Josef wieder aus dem Brunnen raus. Der freut sich bestimmt schon, dass seine Brüder jetzt mittlerweile so ein bisschen einzig geworden sind und diesen grausamen Spaß und Ende bereiten. Nur um dann irgendwelchen Fremden ins Gesicht zu schauen, die ihm Sklavengewand überziehen und ihn fesseln. Ist Gottes Plan mit Josef, ihn zu retten, jetzt also gescheitert? Josef selbst wird zumindest in dem Moment das Gefühl gehabt haben, dass Gott ihn gerade richtig allein gelassen hat. Oder vielleicht auch einfach vergessen. Die Karawane zieht los nach Ägypten in die Hauptstadt und dort angekommen wird Josef sehr schnell auch schon wieder weiterverkauft an einen Beamten des Pharaos, Potiphar, der Oberste der Leibwache. Und es steht zwar nicht in der Bibel drin, was er da als Sklave jetzt bei diesem Potiphar machen musste, aber man kann sich denken, vermutlich als der neueste Sklave nicht die besten Aufgaben, sondern eher im Gegenteil. Der Neue muss die Drecksarbeit machen. Das, um das sich jetzt die anderen Sklaven drücken konnten. Und man könnte sich überlegen, boah, wie würde darauf Josef denn reagieren? Schmollt er und murrt und ist irgendwie so richtig, hat gar keine Lust drauf, beschwert sich die ganze Zeit? Lässt er sich vielleicht bei der Arbeit, die ja schwer genug ist, extra viel Zeit, damit er nicht danach noch schnell was anderes machen muss? Oder hat es vielleicht auch einfach nicht richtig gemacht? So das Minimum, nur so hoch, wie man springen muss, habe ich gestern öfters den Satz gehört. Überhaupt nicht, ganz das Gegenteil. Josef hängt sich richtig rein. Weil er wusste, Gott ist, auch wenn gerade alles drunter und drüber geht, trotzdem bei mir. Und ich werde meine Aufgaben für meinen Besitzer genauso machen, als würde ich sie für Gott persönlich machen. Ich mache daraus einen Gottesdienst. Er gab sich also in allem besonders viel Mühe. Und Gott lenkt Potiphars Aufmerksamkeit so, dass es ihm auffiel. Und weil er gemerkt hat, auf diesen Josef ist Verlass, hat er bald immer wichtigere und größere Aufgaben bekommen. Er wird sogar über die gesamten anderen Sklaven als Chef gesetzt und Gott segnet Josef. Und Gott schenkt ihn in allen den Sachen, die er so angeht, Gelingen. Deswegen macht Potiphar ihn irgendwann zum Chef, sowohl über die anderen Sklaven als auch über den gesamten Besitz und den Haushalt. Josef wird zum Verwalter, weil er Potiphar gemerkt hat, Gott ist mit ihm und Gott segnet seine Arbeit. Aber Josef hat ein Problem. Und dieses Problem kennen regelmäßige Godima-Anders-Besucher auch. Er sieht nämlich viel zu gut aus. Gott hat ihn ein bisschen zu viel gesegnet und das fiel natürlich auch Potiphars Frau auf. Die wollte ihn für sich, er wollte sie nicht. Zurückweisung, verletzter Stolz, Lüge, Drama. Die Frau sagt ihrem Mann, dein Sklave, der hat mich belästigt, weil sie zurückgewiesen ist und sauer ist. Und deswegen lässt Potiphar Josef ins Gefängnis werfen. Und jetzt sitzt Josef wieder in einem Loch drin. Und er hat doch eigentlich nur das Richtige gemacht. Und vielleicht denkt er sich, Gott, was soll das? Ich verstehe es nicht. Wieso muss immer mir das passieren? Ich versuche es doch nur richtig zu machen. Und trotzdem, Josef beschwert sich zwar, aber er hängt sein Vertrauen weiterhin an Gott. Wie Hiob hält er sich an Gott fest. Und ein Bäcker und ein Mundschenk, deren Träume so ein bisschen gedeutet werden später, wird Josef erneut als Traumdeuter zum Pharao gerufen. Der hatte einen Traum. Und er hat gehört, es gibt einen Traumdeuter im Gefängnis, der kann dir das genau sagen, weil alle seine anderen Bediensteten hatten keine Ahnung. Der hatte professionelle Traumdeuter, die hatten überhaupt keinen Plan, was das bedeuten sollte, aber er hatte gehört, es gibt einen im Gefängnis drin, der ist darauf spezialisiert. Das ist dem sein Fachgebiet, da hat er seinen Bachelor auf Arzt drin gemacht, das kann er. Und dieser Traum hat ihn nicht mehr losgelassen, deswegen hat er es ihn zu sich rufen lassen und Sieben dicke und sieben magere Kühe später wird Josef zum obersten Verwalter ernannt, zum zweitmächtigsten Mann im Land. Gott hat wieder die Wege genauso geführt, dass es passt. Und die sieben guten Jahre kommen und in denen platzen die Getreidekammern in Ägypten quasi, aus allen Nähten. Und Josef musste sogar ganz viele neue bauen lassen und teilweise alte abreißen, um neue, größere bauen zu lassen, um diesen ganzen Erntesegen, den Gott schenkte, überhaupt fassen zu können. Aber, das kennt man vielleicht auch, die guten Jahre gehen viel zu schnell rum und nicht nur in Ägypten, sondern in allen Regionen außenrum bricht eine riesige Hungersnot aus. Kein Regen, keine Ernten, kein Essen, weder für Mensch noch für Vieh. Aber Ägypten hat vorgesorgt. Und deswegen kommen von fern und von nah die Menschen dorthin, um ihre Nahrung zu kaufen. Und eines Tages stehen sogar Josefs Brüder vor ihm, ohne dass sie ihn überhaupt erkennen. Die haben wahrscheinlich A, nicht mal damit gerechnet, dass so ein wichtiger Typ der Bruder sein könnte. B, 20 Jahre sind mittlerweile vergangen und so ein bisschen, wenn man sich die Kleidung anschaut, Josef sieht mindestens von der Kleidung her ein bisschen anders aus und Kleider machen Leute. Keine Ahnung, ich hätte gedacht, man erkennt seinen Bruder, aber sie haben es nicht gemacht. Und jetzt wäre eigentlich so der richtige Zeitpunkt gekommen, wo Josef sagen könnte, jetzt kann ich meine Rache so richtig ausüben. Aber Josef hat was erkannt. All das Schlechte, was ihr, meine Brüder, euch gedacht habt, das hat Gott zum Segen gebraucht. Ihr habt mich verkauft, ihr wolltet mich töten. Das erinnert schon ein bisschen von vor 2 Wochen Jesus am Kreuz. Aber Gott hat daraus ein herrliches Wunder aufgebaut und wachsen lassen. Ich bin euch nicht böse, weil Gott es gut gemacht hat. Die Brüder durften ihre Sippschaft holen und in Ägypten bei Josef im Palast wohnen. Es gab eine Familienreunion, Familienvereinigung im ganz großen Stil. Schuld trifft auf Vergebung. Unendliche Trauer, wie bei Josefs Vater, der nie so richtig den Verlust überwunden hat, verwandelt sich auf einmal in überwältigende, leuchtende Freude. Josefs Lebensgeschichte zeigt, wie Gott über 20 Jahre im Voraus dafür gesorgt hat, dass sein Volk versorgt wird. Sie zeigt aber auch, du als Einzelner bist im vollen Fokus bei Gott. Er kennt dich und er sieht deine Situation, so wie Rubens gesagt hat, in all den Schweren, auf der Arbeit, in der Schule, da wo es vielleicht gerade läuft oder nicht läuft. Er sieht es, er kennt es. Er sieht unsere Kämpfe und er sieht unser Leid. Und wenn du ihm vertraust und es in seine Hände legst, dann wird er daraus ein unglaubliches Wunder, etwas unglaublich Schönes wachsen lassen und aufbauen. Und das unglaublich Krasse finde ich, das ist in der Bibel erst der Anfang. Also so, da hat man so viel und hat noch so ein Stück vor sich. Eine ganz kleine Sequenz von Gottes epischer Geschichte mit uns Menschen. Denn 4500 Jahre später schreibt Gott immer noch durch dich in deinem Leben, in deinem Umfeld seine Geschichte weiter. In deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Klasse, in unseren Dörfern, im Gottesdienst, durchs Ehrenamt. In den vielen großen und kleinen Momenten und Begegnungen mit Menschen. Und bei manchen Sachen werden wir erst Jahre später vielleicht sehen, dass sie Früchte tragen. Aber genau deswegen machen wir Pfizela, weil wir glauben, dass Gottes Geschichte... Kein Problem. Genau deswegen machen wir Pfizela, weil wir glauben, dass Gottes Geschichte auf dem Zeltlager weitergeht. Mit 100 Kids und 37 Mitarbeitern darf bei ganz vielen was anfangen und bei ganz vielen etwas weitergehen und weiter wachsen. Und es ist wirklich ein unglaubliches Privileg, dass wir da dabei sein dürfen und erleben dürfen, wie Gott Geschichte mit Menschen schreibt. Und ich lade dich und euch ein, immer mal, wenn ihr Bibel lest und euch diese Geschichten anschaut, lasst es auf euch wirken und lasst euch wie Josef darauf ein, was Gott für dich in deinem Leben parat hält. Denn er lädt dich dazu ein, das zu erleben und das entdecken zu können. Ich bete jetzt noch. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der mit uns Geschichte schreibt, der in unserem Leben seine Geschichte weiterschreibt. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast, wo hunderte von Lebensgeschichten drinstehen, wo immer wieder drinsteht, wie du mit Menschen Wege gegangen bist, wie du Menschen begegnet bist, wie du Menschen vor Herausforderungen gestellt hast und sie durchgeführt hast, wie du Probleme gelöst hast und sie durchgetragen hast. Und ich will dich bitten, dass wir in diesen großen Geschichten auch unser Leben finden und spüren dürfen, dass du ein Gott bist, der trägt, dass du ein Gott bist, der seinen Bund hält, dass du ein Gott bist, der uns so viel mehr für uns bereithält. Danke dafür, dass du uns liebst, dass du uns siehst und dass du uns genau kennst. Hilf uns, dass wir immer wieder diesen Blick zu dir wagen und erleben dürfen, was du noch bereithältst für uns. Amen.